Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und bin wirklich wahnsinnig überrascht, wie viel Zuspruch wir hier mit dem Brain Day finden und finde es ganz toll, dass so viele hier sind, die sich für unsere Forschung interessieren. Ich möchte Ihnen heute etwas zu gute Laune im Gehirn erzählen. Und zwar macht der Botenstoff Serotonin uns wirklich glücklich. Dazu habe ich mir erstmal die Frage gestellt, was versteht man denn unter Glück eigentlich? Und dazu bin ich auf eine Definition von Gerhard Roth gestoßen. Das ist ein sehr bekannter Neurowissenschaftler. Und er hat sich damit befasst, unser Seelenleben zu beschreiben und wie unser Seelenleben sozusagen oder emotionales Fühlen miteinander spielt. Und zum einen gibt es da ein System, das Stresssystem, was über Noradrenalin und Cortisol, davon haben Sie bestimmt schon gehört, stark bestimmt wird. Und dieses System definiert normalerweise, wie wir in der Lage sind, mit Stress, so wie zum Beispiel jetzt der Vortrag hier für mich, oder anderen Herausforderungen, wie man damit umgeht. Wir haben also das zweite System, das Serotoninsystem, was dazu eigentlich da ist, sozusagen uns zu beruhigen und das Stresssystem so ein bisschen runterzufahren. Dann gibt es noch ein drittes System, Bindungssystem, Oxytocin, was sozusagen definiert Anerkennung, Zusammensein, Bindungsgefühle. Und Sie können sich vorstellen, diese drei Systeme bilden unser Seelenleben und sozusagen, wie wir uns fühlen, unsere Emotionalität. Und Sie haben jetzt schon gehört, Serotonin scheint da eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Es wirkt diesem Stress entgegen und beruhigt uns allgemein. Außerdem ist Serotonin auch in der Lage, mit unserem Belohnungssystem interagiert ist und kann auch Opioide ausschütten. Was hat denn jetzt Serotonin mit Glück zu tun? Und kann man vielleicht durch Pillen glücklich werden? Vielleicht kennen einige von Ihnen die Modedroge Ecstasy, MDMA. Und Ecstasy ist so beliebt bei den jungen Leuten, weil es sozusagen zu richtig euphorischen Zuständen führt. Man hat das Gefühl, wach zu sein, die ganze Nacht durchtanzen zu können. Man hat keinen Hunger mehr, man hat keinen Schmerz mehr. Man fühlt sich einfach richtig gut, hat gute Laune und alles ist toll. Und das hat damit zu tun, dass Ecstasy dazu führt in unserem Gehirn, dass sehr viel Serotonin ausgeschüttet wird. Und das führt zu diesen Glücksgefühlen und zu diesen euphorischen Zuständen. Andere Medikamente und Pillen, die sozusagen dafür sorgen, dass Serotoninausschüttung provoziert wird und erhöht wird, sind die Antidepressiva. Da werde ich im Laufe meines Vortrags noch darauf zurückkommen. Und auch diese Antidepressiva, auch selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer genannt SSRIs, führen zu einer Erhöhung des Serotoninspiegels und helfen letztlich dabei, dass die Patienten, die unter Depressionen leiden, sich besser fühlen. Es gibt auch, wenn man das Internet durchforstet, die wildesten Anleitungen dazu, wie man denn jetzt sozusagen sein Serotonin boosten kann und ganz viel Serotonin produziert oder Serotonin aufnehmen kann. Zum Beispiel wird der Ratschlag gegeben, esst viele Bananen, dann habt ihr viel Serotonin, dann seid ihr glücklich, dann geht's euch gut. Oder aber geht mal raus für einen Spaziergang, das führt auch dazu, dass Serotonin besser aufgenommen werden kann. Leider stimmt nicht immer alles, was man im Internet findet. Denn Serotonin selber als Botenstoff und Hormon kann nicht über die Blut-Hirn-Schranke kommen. Das heißt, selbst wenn ich Lebensmittel zu mir nehme, die viel Serotonin enthalten, wie Bananen oder Walnüsse, habe ich gar nichts davon, das kommt nämlich gar nicht in meinem Gehirn an. Aber man kann sich trotzdem ein bisschen nachhelfen, denn die Vorstufe von Serotonin, Tryptophan, das ist eine essentielle Aminosäure, die es in vielen Lebensmitteln gibt, die kann die Blut-Hirn-Schranke überschreiten und dann kann sozusagen aus diesem Tryptophan im Gehirn Serotonin hergestellt werden und als Botenstoff fungieren. Und das Tolle ist, Sport begünstigt zum Beispiel auch diese Aufnahme von dieser Aminosäure. Das heißt, wenn man sich im Grunde gesund ernährt, ein bisschen Sport treibt, kann man doch ein bisschen dafür sorgen, dass der Serotoninspiegel im Gehirn angehoben wird. Was aber ist denn jetzt eigentlich Serotonin? Jetzt habe ich schon die ganze Zeit davon gesprochen und von Glücksgefühlen. Ja, Serotonin ist ein Hormon und ein Neurotransmitter. Und eigentlich kommen 95% von dem Serotonin in unserem Körper gar nicht in unserem Gehirn vor, sondern in unserem Darm. Also 95% des Serotonins in unserem Körper sind im Darm zu finden. Das erklärt vielleicht auch, warum es als Glückshormon bekannt ist, denn auch unsere Darmgesundheit spielt ja eine wichtige Rolle, ob man sich gerade gut fühlt. Und was macht Serotonin da? Das reguliert die Peristaltik im Darm, also sozusagen die Nahrungsaufnahme und die Verdauung. Und nur 5% von dem Serotonin, was uns denn tatsächlich eine Euphorie oder Glücksgefühl erschafft, das finden wir tatsächlich im zentralen Nervensystem. Interessanterweise ist Serotonin ein ganz, ganz alter Neurotransmitter. Das heißt, wir haben Serotonin finden wir nicht nur bei uns als Menschen und nicht nur bei allen Tieren, sondern auch bei so ziemlich allen anderen Organismen, vom kleinen Fadenwurm wirklich bis hin zu Pflanzen oder aber auch in Bakterien. Daran sieht man schon, dass es auch sozusagen in der Evolution dieser Neurotransmitter eine richtig wichtige Bedeutung hat. Aber was genau macht denn jetzt Serotonin überhaupt in unserem zentralen Nervensystem? Und das Komplizierte bei Serotonin ist, Serotonin macht nicht nur eine Sache, sondern Serotonin macht ganz, ganz viele Sachen. Serotonin reguliert zum Beispiel unseren Schlaf-Wach-Rhythmus, bestimmt also, wie wach bin ich gerade. Deshalb nehmen die Leute ja auch so gerne Ecstasy, weil es einen wach macht und pusht. Dann zum Beispiel auch, unser Appetit kann dadurch beeinflusst werden, aber auch unsere Thermoregulation, wie warm ist mir gerade, fühle ich mich gerade kalt, das ist auch etwas, was über Serotonin vermittelt wird. Aber auch kardiovaskuläre Funktionen oder respiratorische Funktionen können über Serotonin reguliert werden. Aber auch ganz komplexe Vorgänge, wie Lernen und Gedächtnis zum Beispiel, oder aber auch unsere Stimmung werden über Serotonin reguliert. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, Serotonin kann so erstmal nicht über die Nahrung aufgenommen werden, das muss im Gehirn produziert werden und das passiert in einem ganz bestimmten Bereich im Hirnstamm, in den sogenannten RAFE-Kernen und diese RAFE-Kerne sind jetzt in der Lage, aus Tryptophan Serotonin herzustellen. Und an diesem Beispielbild vom menschlichen Gehirn kann man auch sehr gut sehen, warum Serotonin so viele Funktionen hat. Denn dieses serotonerge System, diese RAFE-Kerne, die projizieren fast überall hin. Die projizieren ins Vorderhirn, dort können unsere Gefühle und Emotionen beeinflusst werden. Die projizieren aber auch Richtung Hippocampus, in den Hypothalamus, wo Lernen und Gedächtnis sozusagen beeinflusst werden können, aber auch ins Kleinhirn, aber auch hinunter sozusagen das Rückenmark hinunter, wo Atmung und Respiration und Herz-Kreislauf-Systeme beeinflusst werden können. Und ein anderer Grund, warum Serotonin so vielfältige Wirkung hat, ist, es wird über ganz viele verschiedene serotonerge Rezeptoren vermittelt. Erschrecken Sie nicht vor der Komplexität dieser Abbildung. Was sie Ihnen eigentlich zeigen soll, ist, dass das serotonerge System unglaublich komplex ist. Wir haben 14 verschiedene Rezeptortypen, die sozusagen in der Lage sind, wahrzunehmen, da ist gerade Serotonin ausgeschüttet worden und diese Rezeptoren können dann in der Zelle, in unserem Körper bestimmte Reaktionen auslösen. Das Problem, was ich als Neurowissenschaftler nun habe, wenn ich verstehen möchte, wie dieses ganze System funktioniert. Ich will ja verstehen, wie diese einzelnen Rezeptortypen funktionieren. Leider sitzen die nicht nur auf einem Zelltyp, sondern die sitzen auf ganz vielen verschiedenen Zelltypen. Die sitzen nicht nur auf diesen Zellen, die Serotonin produzieren, die sitzen auch auf Zellen, wohin das Serotonin hin ausgeschüttet wird, in anderen Hirnbereichen. Und die sitzen auch auf den Zellen, die Gliazellen, wie Sie eben schon gehört haben, die es auch noch in unserem Gehirn gibt. Das heißt, dieses System ist einfach total schwierig und komplex. Was man aber bisher weiß bei Serotonin ist, wenn es irgendwie zu einem Ungleichgewicht in diesem serotonergen System und im Serotoninspiegel kommt, also habe ich zu wenig oder zu viel Serotonin, können ganz schwerwiegende Erkrankungen passieren. Es können sich Depressionen entwickeln, es können sich Angstzustände entwickeln, Migräne scheint auch assoziiert zu sein damit, Schizophrenie, Adipositas oder sogar Alkoholismus. Und Sie sehen, es ist also ganz, ganz wichtig, dass wir sozusagen eine Balance in diesem System haben. Und es gab halt diese Hypothese schon ganz, ganz lange. Und meine Arbeitsgruppe und ich, wir sind hauptsächlich an Angst und Depressionen interessiert. Und seit den 60er Jahren gibt es sozusagen schon diese Hypothese, dass irgendwie scheinbar Serotonin und ein geringer Serotoninspiegel etwas damit zu tun hat. Warum interessiert uns jetzt Angst und Depressionen so stark in unserer Arbeitsgruppe? Sie müssen überlegen, Angst und Depressionen, allein in Europa sind rund 40 Millionen Menschen davon betroffen. Und es ist die meist häufige psychische Erkrankung, die wir in unserer westlichen Welt haben. Und das wirklich Erschreckende dabei ist, wir haben eine Lebenszeitprävalenz von rund 19%. Was heißt das? Das heißt, eigentlich jeder fünfte von Ihnen, der hier sitzt, wird im Laufe seines Lebens, so schlimm das auch ist, an einer depressiven Erkrankung oder Angststörung leiden und erkranken. Daran sieht man schon, wie wichtig es tatsächlich ist, dieses ganze serotonerge System zu verstehen. Und natürlich verursacht das Ganze auch enorme Kosten in unserem Gesundheitssystem. Ich habe das eben schon erwähnt, es gibt diese Tabletten, die einen glücklich machen, Antidepressiva, SSRIs. Was passiert da jetzt im Gehirn? Und das führt mich dann ein bisschen dazu, was wir tatsächlich in unserer Forschung hier an der Ruhr-Uni machen. Wenn man nun diese Antidepressiva nimmt, dann passiert Folgendes. Am Anfang sozusagen, es gibt hier solche sogenannten Serotonin-Transporter Und die sorgen normalerweise dafür, dass das Serotonin, was ausgeschüttet worden ist, zwischen den Nervenzellen sozusagen wieder recycelt wird und zurücktransportiert wird. Und diese SSRIs, wie der Name schon sagt, Wiederaufnahmehemmer, sorgen dafür, dass diese Transporter blockiert werden. Das heißt, ganz kurzfristig blockieren diese Transporter und es kommt dazu, dass erstmal mehr Serotonin da ist. Das ist ja erstmal gut. Aber leider oder glücklicherweise gibt es Rezeptoren auf diesen Zellen, den sogenannten 1A-Rezeptor. Und dieser 1A-Rezeptor nimmt normalerweise wahr, wie viel Serotonin ausgeschüttet wird. Der reguliert sozusagen, wie viel Serotonin schüttet die Zelle aus. Und der merkt jetzt, oh, da ist aber verdammt viel Serotonin da. Das ist nicht gut, ich muss das runterregulieren. Und dieser Rezeptor reguliert dann erstmal die Ausschüttung herunter. Das heißt, obwohl ich jetzt diese Wiederaufnahme blockiere, habe ich gar nicht den gewünschten Effekt. Und das ist das Problem, warum ganz, ganz viele Menschen, die diese Antidepressiva erstmal nehmen, es ist leider nicht so, ich schmeiß die Pille ein und alles ist super, sondern es dauert tatsächlich 6 Wochen, 8 Wochen, bis diese Medikamente anfangen zu wirken. Und das liegt wahrscheinlich an diesem Rezeptor. Denn erst auf lange Sicht wird dann dieser Rezeptor sozusagen in die Zelle internalisiert. Die Prozesse versteht man noch gar nicht so ganz genau. Und das führt dann dazu, dass tatsächlich die Serotoninkonzentration sozusagen ansteigen kann. Und dieser Rezeptor ist genau das, was mich interessiert. Ich möchte verstehen, wie funktioniert dieser Rezeptor, was hat der mit Serotonin zu tun, was hat der mit Angst und Depression zu tun. Und ich habe Ihnen gerade schon gesagt, dieser 1A-Rezeptor, dieser serotonerge Rezeptor, reguliert normalerweise, wie viel Serotonin ausgeschüttet wird. Es gibt noch einen anderen, den 1B-Rezeptor, der sitzt auch auf diesen Zellen und der ist auch an dieser Regulation beteiligt. Und das Problem haben Sie eben auch schon in dieser riesengroßen, komplizierten Abbildung gesehen. Diese Rezeptortypen gibt es nicht nur auf diesen serotonergen Zellen, sondern die gibt es auch auf ganz vielen anderen Nervenzellen im Gehirn. Das heißt, es macht es erstmal richtig schwierig, das zu verstehen. Und das andere Problem, was ich auch noch als Neurowissenschaftler habe, Sie haben ja gesehen, diese Rezeptoren, da liegen ganz viele verschiedene auf den Zellen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel herausfinden will, was dieser eine Rezeptor macht, will ich ja nur den einen Rezeptor anschalten. Und was man bisher macht, man gibt ein Medikament oder ein Pharmakon und dieses Pharmakon ist meistens nicht spezifisch. Das heißt, was passiert? Ich schalte nicht nur den 1A-Rezeptor an, sondern auch zum Beispiel den 7er-Rezeptor oder den 2er-Rezeptor. Die machen aber völlig andere Dinge in der Zelle. Das heißt, für mich als Neurowissenschaftler ist es unglaublich schwierig zu verstehen, was macht genau dieser eine Rezeptor jetzt? Was hat der mit Angst zu tun? Was hat der mit Depressionen zu tun? Und da gibt es jetzt eine ganz tolle neue Methode, die so in den letzten 10 Jahren wirklich die Neurowissenschaften revolutioniert hat. Und die wird uns helfen, später zu verstehen, sozusagen, wie diese Rezeptoren funktionieren. Denn diese Methode gibt uns die Möglichkeit, diese Rezeptoren ganz gezielt anzuschalten. Diese Methode heißt Optogenetik und ich bin mir sicher, Sie werden in den kommenden Jahren in den Medien noch davon hören oder haben vielleicht schon davon gehört. Es wird bestimmt einmal später der Nobelpreis dafür vergeben, weil wirklich das unsere Methodiken revolutioniert hat in den Neurowissenschaften. Was ist aber Optogenetik? Optogenetik ist, wenn man sich eine Definition anschaut, erstmal eine Kombination von genetischen und optischen Methoden, um gezielt Nervenzellen mit Licht zu kontrollieren. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen und Ihnen einen kleinen Exkurs Optogenetik geben. Unsere Nervenzellen, wie Sie bestimmt wissen, kommunizieren über elektrische Impulse, Aktionspotenziale oder über diese chemische Reizweiterleitung, also diese Neurotransmitter. Und die Optogenetik hat sich zuerst mit dieser elektrischen Impulsweiterleitung beschäftigt. Und diese Aktionspotenziale, diese elektrischen Impulse, werden normalerweise in Nervenzellen über Ionenkanäle vermittelt. Das heißt, in die Zelle strömen positiv geladene Ionen ein und die Zelle macht dann so ein Aktionspotenzial. Und Forscher haben sich überlegt, es gibt da so eine Grünalge, Chlamydomonas reinhardii, und die ist phototaxisch. Die Alge möchte gerne zum Licht, weil sie möchte Photosynthese machen. Und das kann die Alge, weil sie hat einen Kanal, der heißt Kanal Rhodopsin 2. Und wenn der belichtet wird, strömen positiv geladene Ionen in die Zelle ein. Und die Forscher haben sich überlegt, das ist eigentlich genau das, was ich brauche, um diese elektrischen Impulse nachzumachen. Und was haben die Forscher gemacht? Die haben die DNA genommen, die für diesen Kanal kodiert, und haben die über ein Virussystem in Nervenzellen eingebracht. Und was man tatsächlich sehen kann, wenn ich jetzt diese Nervenzellen in Kultur mit ganz kurzen Lichtpulsen belichte, was machen die Nervenzellen? Sie generieren ein Aktionspotenzial. Und an dieser Forschung war vor allen Dingen Herr Herrlitzer auch beteiligt, der auch hier an der Ruhr-Universität einen Lehrstuhl hat und hier arbeitet. Und er hat diese Optogenetik ganz weit mit vorangetrieben. Und Sie können sich vorstellen, das ist jetzt das erste Mal für die Neurowissenschaftler gewesen, dass sie selber sozusagen kontrollieren konnten, was die Nervenzellen machen. Sie konnten die Sprache der Nervenzellen auf einmal sprechen. sehen das hier nochmal beispielhaft an dem Video. Die Forscher sind also in der Lage, ganz gezielt in die hier grün markierten Zellen diese lichtaktivierbaren Kanäle hineinzubringen. Und wenn sie jetzt das Licht anschalten, dann generieren nur diese Zellen, die dieses Protein haben, und schalten Aktionspotenziale. Und das ist das Tolle an der Optogenetik. Ich kann jetzt also ganz gezielt die Zellen manipulieren. Hier ist das Ganze nochmal im Sketch zusammengefasst. Also Sie haben diese lichtaktivierbaren, diese Lichtschalter nur in bestimmten Nervenzellen und können jetzt über Licht ganz gezielt diese einzelnen Nervenzellen anschalten. Dann muss man sich natürlich noch fragen, wie bekomme ich das Ganze jetzt in den Organismus hinein? Das habe ich Ihnen gerade auch schon gesagt, das macht man über ein Virussystem, da gibt es mittlerweile Methoden für. Sie kennen das vielleicht auch schon unter dem Namen Gentherapie, dort wird das verwendet. Und man kann halt über solche Viren, die völlig ungefährlich sind, das Ganze in zum Beispiel dann die Versuchstiere, in dem Fall Mäuse oder Ratten, einbringen. Ich habe Ihnen hier ein Video mitgebracht, das ist eins der allerersten Experimente, was mit Optogenetik gemacht worden ist. Und Sie sehen nun hier eine Maus, die sich völlig normal verhält. Und sobald das Licht angeschaltet wird, werden Sie sehen, dass diese Maus anfängt, in Kreisen zu laufen. Das liegt daran, weil jetzt bestimmte Motorzellen sozusagen in ihrem Gehirn aktiviert werden und das führt dazu, dass sie im Kreis läuft. Ich glaube, das zeigt sehr eindrucksvoll, was für Möglichkeiten die Optogenetik tatsächlich hat. Und damit Sie mir auch glauben, dass das Ganze nicht irgendwie ein bisschen Science-Fiction ist, sondern dass es auch eine tatsächliche therapeutische Anwendung haben kann, habe ich Ihnen eins meiner Lieblingsbeispiele mitgebracht, wo sicherlich die Optogenetik auch als allererstes zum Tragen kommen wird. Es ist eine Arbeitsgruppe, die sich mit Blindheit beschäftigen. Und bei vielen Patienten gehen sozusagen die Sehzellen in der Netzhaut kaputt und die können nichts mehr sehen. Und jetzt hat man sich gedacht, vielleicht kann man ja diesen lichtaktivierbaren Kanal, der ja auch über Licht angeschaltet wird, vielleicht kann man den ja in die Netzhaut einbringen und sozusagen die Tiere dazu bringen, wieder etwas zu sehen. Sie sehen jetzt zwei Videos. Im ersten Video sehen Sie nun Mäuse, die leider diese Netzhautdegeneration haben und nicht sehen können. Diese Mäuse kommen in dieses Maze. Sie müssen eine Plattform finden, die sie sozusagen rettet. Und diese Plattform ist über Licht markiert. Und Sie sehen jetzt, diese Maus schwimmt halt da herum. Okay, jetzt findet sie diese Plattform, aber das ist nicht zielgerichtet. Diese Maus findet diese Plattform einfach dadurch, dass sie Glück hat und quasi das ganze Labyrinth abschwimmt. Wenn man aber jetzt bei diesen Mäusen über eine Gentherapie sozusagen diese lichtaktivierbaren Proteine in die Netzhaut einbringt, können Sie sehen, diese Mäuse können Licht hell und dunkel wieder wahrnehmen und sind tatsächlich in der Lage, ganz zielgerichtet zu dem Licht hinzuschwimmen. Das heißt, die Tiere können tatsächlich wieder etwas sehen oder zumindest Kontraste erkennen. Und das wird sicherlich etwas sein. Solche Experimente gibt es auch schon in vorklinischen Studien. Das heißt, die Optogenetik ist nicht mehr ganz so weit davon entfernt, Science Fiction zu sein, sondern es wird wahrscheinlich wirklich in therapeutische Anwendungen kommen. Jetzt aber kommen wir zurück. Der kleine Exkurs der Optogenetik ist vorbei und wir schauen, was war denn jetzt noch mit dem serotonergen System, was machen denn jetzt diese Rezeptoren und was hat die Optogenetik damit zu tun? Was wir in den letzten Jahren gemacht haben, wir haben jetzt versucht sozusagen serotonerge Rezeptoren zu entwickeln, die wir über Licht anschalten können, genauso wie diese Aktionspotenziale wollten wir das machen. Und unsere Idee war, in der Netzhaut gibt es Sehzellen in den Zapfen und Stäbchen, die schalten bei Belichtung den gleichen Signalweg in der Zelle an, wie das normalerweise dieser 1a-Rezeptor machen würde. Vielleicht können wir ja irgendwie diese Sehpigmente dazu tatsächlich nutzen, um jetzt diesen Signalweg in der Zelle anzuschalten. Erstmal haben wir diese Sehpigmente sozusagen isoliert und auf bestimmte Vektoren gebracht und dann über ein System in die Zellkultur eingebracht und konnten erstmal sehen, okay, wenn ich jetzt diese Lichtpulse gebe, kann ich genau die gleichen Signalwege anschalten, wie das normalerweise der Fall ist, wenn ich jetzt diese serotonergen Rezeptoren anschalte. Und wir haben das auch mit unterschiedlichen Sehpigmenten gemacht, eins, was für blaues Licht sensitiv ist und eins, was für rotes Licht sensitiv ist. Sie können sich vorstellen, später ist natürlich die Idee, den einen Rezeptor mit blauem Licht anzuschalten und einen anderen Rezeptor zum Beispiel mit rotem Licht. Dann sind wir einen Schritt weitergegangen, das waren die Vorversuche, und jetzt haben wir tatsächlich so einen lichtaktivierbaren serotonergen Rezeptor gebaut im Labor. Und dazu haben wir dieses Protein genommen, was lichtaktivierbar ist und den gleichen Signalweg anschaltet, und haben Teile von diesem 1a-Rezeptor genommen und die sozusagen damit vereint und zusammengebracht und haben ein chimäres Protein erstellt. Und das ist jetzt tatsächlich ein lichtaktivierbarer serotonerger Rezeptor. Und dann haben wir natürlich geschaut, ob das Ganze auch funktioniert und haben uns angeschaut, machen denn jetzt diese lichtaktivierbaren Rezeptoren genau das Gleiche wie die Rezeptoren, die normalerweise im Gehirn sind. Das haben wir in Hirnschnitten gemacht und Sie sehen, wenn man Serotonin einwäscht, sieht man eine Antwort der Zelle, die hyperpolarisiert. Wenn wir jetzt das Ganze machen mit unseren Chimärenproteinen, also mit dem lichtaktivierbaren 1a-Rezeptor, in diesem Fall mit dem über Blaulicht aktivierbaren, sehen Sie, wenn ich blaues Licht anschalte, passiert genau das Gleiche, als wenn ich Serotonin gegeben hätte. Wenn ich rotes Licht anschalte, passiert überhaupt nichts. Wenn ich das Ganze jetzt mit Rotlicht aktivierbaren Rezeptor mache, kann ich über rotes Licht den Signalweg anschalten, aber über blaues Licht nicht. Das heißt, wir haben jetzt sehr gezielt sozusagen Möglichkeiten, die einzelnen Signalwege anzuschalten, über blaues oder rotes Licht. Als allererstes, weil wir sind eigentlich, bin ich daran interessiert, was macht denn das Ganze bei Angst und Depression? Und als allererstes haben wir angefangen, uns mit Angst zu beschäftigen. Und dafür haben wir Angsttests gemacht. Da gibt es den sogenannten Open-Field-Test. Das müssen Sie sich so vorstellen, die Maus wird in einen Behälter gesetzt, der ziemlich groß ist und eine große Freifläche hat. Und normalerweise, Mäuse halten sich normalerweise immer am Rand auf. Aber wenn ich jetzt eine richtig mutige Maus habe, was macht die Maus? Sie geht ins Zentrum von diesem Open Field und hält sich einfach länger darin auf. Und das heißt, dass für uns als Wissenschaftler ist es sozusagen, wie lange sich diese Maus im Zentrum aufhält, ein Maß dafür, wie ängstlich ist dieses Tier. Und was Sie nun sehen können, wir haben jetzt bei diesen Mäusen dieses lichtaktivierbaren und diesen lichtaktivierbaren Rezeptor eine bestimmte Hirnregion gegeben, in diese Raphe-Kerne, und haben die angeschaltet während dieses Versuchs. Und was Sie sehen, die Mäuse wurden weniger ängstlicher. Das heißt, sie haben sich länger im Zentrum aufgehalten. Natürlich haben wir dann auch Kontrollexperimente gemacht, also die Mäuse haben nicht irgendwelche motorischen Ausfälle oder Defizite, dass es dazu kommt. Wir konnten also wirklich zeigen, wir sind in der Lage, wenn wir jetzt diesen Rezeptor in einer bestimmten Hirnregion anschalten, dann ist der in der Lage, Angstverhalten zu modulieren. Wir haben das Ganze aber nicht nur mit dem 1a-Rezeptor gemacht, sondern zum Beispiel auch mit dem 2c-Rezeptor. Dafür haben wir ein anderes visuelles Pigment genommen, was einen anderen intrazellulären Signalweg anschaltet. Das kann man jetzt hier einmal in der Zellkultur sehen. Das ist ein Calciumsignal, das ist auch ein wichtiger intrazellulärer Signalweg in Zellen. Und wenn ich belichte, dann sieht man hier dieses grüne Calciumsignal, was kommt. Und das heißt, wir konnten auch da zeigen, wir haben jetzt einen Rezeptor gebaut, der spezifisch die gleichen Signalwege anschaltet. Und jetzt habe ich Ihnen noch einige Videos mitgebracht. Und zwar haben wir dann diese 2C-Rezeptoren, die lichtaktivierbar sind, auch in ein ganz bestimmtes Hirnareal, in ganz bestimmte Zelltypen gebracht. Und was jetzt passiert, wenn ich da das Licht anschalte während der Verhaltensversuche, können Sie hier sehen. Sie sehen jetzt wieder die Maus in diesem Open-Field-Test. Und Sie sehen, das Licht wird gerade nicht stimuliert, der Rezeptor wird nicht angeschaltet, die Maus hält sich eigentlich so die meiste Zeit am Rand auf, wie man das auch erwarten würde. Aber Sie werden sehen, wenn gleich das Licht angeschaltet wird und damit dieser Signalweg in diesen bestimmten Zellen angeschaltet wird, verändert sich das Verhalten der Maus. Und die Maus, ist jetzt der Fall, fängt an, sich vermehrt im Zentrum dieser Box aufzuhalten, was wiederum ein Hinweis dafür ist, dass dieser Rezeptor ganz wichtig bei Angstverhalten ist und eine angstlösende Wirkung hat. Das ist natürlich alles quantifiziert und auch Kontrollexperimente gemacht. Wir haben natürlich nicht nur einen Angsttest gemacht, sondern ganz viele verschiedene Tests. Ein weiterer Test, den wir gemacht haben, ist der sogenannte Novelty Suppressed Feeding Test. Was wir da machen, ist, die Mäuse bekommen 24 Stunden, bevor der Versuch beginnt, nichts zu fressen. Das heißt, die Maus hat richtig Hunger. Und was wir dann machen, man hat wieder eine große Box und da rein legt man ein Futterpellet. Und die Maus hat jetzt das Problem, auf der einen Seite will diese Maus nichts weiter als endlich dieses Pellet fressen, aber es ist ja gefährlich, da in die Mitte zu gehen und ich weiß ja nicht. Das heißt, Sie können sich vorstellen, es ist wieder ein Maß sozusagen, wie ängstlich die Maus ist, wie schnell sie anfangen wird zu fressen. Und Sie können das jetzt im Video sehen, auf der linken Seite werden Sie gleich sehen, die Kontrolltiere, die einen Kontrollvektor, also eine sozusagen Injektion von nur einer Kochsalzlösung bekommen haben und andere Mäuse, die jetzt diesen lichtaktivierbaren Rezeptor haben. Und Sie werden deutlich sehen, dass die Tiere, wo jetzt dieser bestimmte Signalweg angeschaltet wird, viel, viel eher mit dem Fressen beginnen. Natürlich ist das Video nicht in Echtzeit, sondern jetzt ein bisschen schneller wird das vorlaufen gelassen. Und Sie werden auch sehen, auch hier führt wieder die Aktivierung von diesen 2C-Signalwegen tatsächlich dazu, dass die Tiere sich weniger ängstlich verhalten, Sie sehen hier, die Maus startet schon mit dem Fressen, während diese hier immer noch sozusagen um dieses Pellet herumläuft und es eine einige Zeit dauert, bis sie erst mit dem Fressen anfängt. Das heißt, auch diese Experimente geben uns jetzt wichtige Hinweise darauf, dass diese Signalwege irgendetwas mit Angst und Depression oder in diesem Fall mit Angst zu tun haben. Und das ist die Grundlagenforschung, die wir sozusagen bei uns in der Arbeitsgruppe machen. Wir wollen verstehen, was machen diese einzelnen Rezeptortypen jetzt bei Angst und Depression. Eine kleine Take-Home-Message für Sie. Was sollten Sie aus diesem Vortrag vielleicht mitnehmen? Was können Sie aus diesem Vortrag mitnehmen? Zum einen sollte man wissen, der Serotoninspiegel ist wirklich wichtig für unser Wohlbefinden und wir können ihn auch tatsächlich ein bisschen beeinflussen, indem wir uns gesund ernähren mit Lebensmitteln, die Tryptophan enthalten und auch ein bisschen Sport treiben und uns draußen bewegen, weil dadurch diese Aufnahme von Tryptophan begünstigt wird und unser Gehirn dann in der Lage ist, Serotonin daraus herzustellen. Allerdings sind wir als Forscher, obwohl wir schon angefangen haben, wir sind einfach noch ganz weit davon entfernt, tatsächlich zu verstehen, was macht denn Serotonin tatsächlich in unserem Gehirn. Wir finden immer weitere kleinere Bausteine, die sozusagen uns helfen, dieses Gesamtsystem zu erkennen. Aber im Grunde sind wir noch ganz, ganz weit davon entfernt, all diese verschiedenen Rezeptorsubtypen zu verstehen. Das heißt, wir haben wirklich ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen verschiedenen komplexen Faktoren und Systemen. Aber es gibt ja sozusagen Hoffnung, denn diese ganz neuen, von uns hier an der Ruhr-Universität entwickelten optogenetischen Methoden helfen uns jetzt sozusagen diese kleinen Bausteine in diesem System besser zu verstehen und die helfen uns dann tatsächlich die molekularen Mechanismen zu verstehen, die dazu führen, dass später Erkrankungen wie Angst oder Depressionen entstehen können. Aber trotzdem glaube ich, ist dieser Satz hier ganz wichtig von Herrn Rainer Ruprecht: Depressionen sind eine viel zu komplexe Erkrankung, als dass sie nur an einem Mangel an Monoaminen liegen könnten. Also Monoamin wäre in diesem Fall mit Serotonin gleichzusetzen. Es ist immer ein Zusammenspiel von vielen komplexen Faktoren und es wird noch eine Weile dauern, bis wir tatsächlich alle Nuancen davon verstehen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und eigentlich auch bei meiner Arbeitsgruppe. Ich bin mal wieder zu hektisch. Meine Arbeitsgruppe möchte nicht so. Bei meiner Arbeitsgruppe, denn so eine Arbeit macht natürlich nicht der Juniorprofessor oder die sozusagen die Postdocs alleine, sondern es ist immer ein riesengroßes Team, was dahinter steht und diese ganze Arbeit und Grundlagenforschung macht. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag mit vielen tollen, spannenden Gesprächen. Und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an mich oder rufen Sie einfach an oder kommen Sie in der Arbeitsgruppe vorbei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus